Wunderschönen guten Tag, hallo. Schön, dass ihr da seid. Heute in etwas reduzierter Anzahl und trotzdem mit ganzem Herzen dabei. Was ich heute machen möchte, ist, zum einen will ich mich so ein bisschen über aktuelle Sachen mit euch austauschen. Ich will ein Stück einen Blick in die Geschichte hineinwerfen und einen Blick in das Wort Gottes werfen, mit den Absichten, die Gott für uns hat. Ich werde gleich ein bisschen spezifischer. Ich fange so an. Ich bin 9 Jahre alt. Es ist das Jahr 2000. Wer kann sich an das Jahr 2000 erinnern? Schon ein paar Jahre her. Ja, 2000. Ich war relativ jung, mit 9 Jahren dann. Aber ich habe bei mir in der Gemeinde eine Beobachtung gemacht. Die Pastoren, die vor 2000 gekommen sind, die hatten immer ein ganz besonderes Thema, über das sie dann gepredigt haben. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Thema war. Thema Endzeit. Die Jahrtausendwende von 1999 auf 2000 war begleitet mit etlichen Begleiterscheinungen. Ihr wisst vielleicht, dass auch die Computer, die wir vorher hatten, mit einem gewissen Code geschrieben werden, mit einem binären Code. Und jetzt war es so, dass die Computer, die vor 1999 geschrieben wurden, mit einem ganz bestimmten Code geschrieben wurden, der sich dann aber mit der Jahrtausendwende zu einem Problem gestalten würde. Und die Leute haben schon etliche Themen dann daraus geschlossen, was das bedeutet. Wenn der Computer nicht funktioniert, wenn das elektrische Netz dann ausfallen wird, und dann waren etliche Szenarien schon unterwegs. So, die ersten RFID-Chips waren damals in Planung. Das war auch ein ganz heißes Thema damals. Das waren so Chips, die man unter die Haut setzen kann. Mit der Kombination dann aus dem, was wir in Offenbarung 13 und Kapitel 14 lesen, das Mahlzeichen des Tieres, enorm explosives Thema. Weltuntergangsstimmung im Jahr 2000. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Einmal nicken oder schütteln den Kopf. Na, da war was. Ja. Jetzt gehen wir weiter in der Geschichte. Wie war das 2012? Könnt ihr euch daran erinnern? 2012 war ich 21 Jahre alt. Ich habe gerade mein Abitur hinter mir gehabt. Ich habe gerade gearbeitet. Ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und das war das Jahr, in dem überall es hieß, die Welt wird am 31. Dezember 2012 untergehen. Wisst ihr noch damals, warum das so war? Da gab es einen Kalender. Ein Kalender von dem Maya-Stamm. Und was hatte das für Wellen ausgelöst? Es gab sogar Filme, die dann produziert wurden aus dem Jahr 2012, Weltuntergangsszenario und Stimmung. Und ich habe so ein Stück weit das Gefühl, dass wir jetzt mehr denn je in so einer Weltuntergangsstimmung-Dynamik drin sind. Für diejenigen, die es vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, ich frage nochmal nach. Weiß jemand von euch, was für letzte Woche angekündigt war? Ja? Einmal die Hand melden, wer es vielleicht weiß. Na, wer hat's auf TikTok mitbekommen oder auf YouTube? Das war ein Riesenphänomen. Was ist passiert? Kurzer Abriss. Im Juli 2025 macht sich ein Pastor mit dem Namen, Familiennamen ist schwer auszusprechen, aber Bruder Joshua, zu einem Podcast auf und teilt eine Vision, die Gott ihm mitgeteilt hat. Ganz einfach, der Mann hat eine Vision und er schildert in dem Podcast, Gott hat mir gezeigt, er wird zum Fest der Posaunen am 23. September 2025 wiederkommen. Die Entrückung wird stattfinden. Zwischen dem 23. September und dem 25. September während des Festes der Posaunen. Eine weltweite Strömung von Leuten, die das unterstützt haben. Es gab etliche Leute, die dann gesagt haben, ich hatte auch eine Vision. In meiner Vision hat Gott gesagt, dass Bruder Joshua recht hat. Jesus kommt am 23. wieder. Die Begründung dafür will ich euch nochmal kurz schildern. Ja, soweit ich das verstanden habe, basiert die auf zwei Prämissen. Die erste Prämisse, dass wir uns in der kosmischen Woche befinden. Kosmische Woche, ist euch das ein Begriff? Am melden, wem ist das ein Begriff, kosmische Woche? Ich erkläre mal kurz. Gott hat die Welt in 6 Tagen geschaffen, am 7. Tag hat er geruht. Und dann wird gesagt, so wie Gott innerhalb dieser 7 Tage die ganze Welt erschaffen hat, ist es eine Blaupause, ein Vorbild, ein Beispiel für die gesamte Geschichte dieser Welt. Bibelleser werden wissen, weil es in einigen Bibelkommentaren so vermerkt ist, dass die Welt ungefähr 6000 Jahre alt ist. Ja, von Adam bis zu Jesus ungefähr 4004 Jahre und dann von Jesus bis uns heute, das wissen wir, 2025. Das heißt in Summe ungefähr 6000 Jahre. Das heißt, wir stehen kurz davor, dass das Millennium, der sechste Tag sich dem Ende neigt. Und in der Offenbarung wird beschrieben, dass das Millennium im Himmel stattfindet. Das Millennium, das in der Offenbarung beschrieben wird, findet im Himmel statt, wo die Bücher geöffnet werden. Und dann wird gesagt, okay, wir sind kurz davor, vor der Wiederkunft Jesu. Erste Prämisse. Die Erde ist 6000 Jahre alt. Die zweite Prämisse ist, dass sich etliche Ereignisse des Evangeliums und der Erlösung parallel zu den Festen in Israel ereignet haben. Jesus ist geboren worden, Jesus ist ans Kreuz gegangen und während er ans Kreuz geht, was wird gefeiert? Das Passafest. Und so gibt es etliche Parallelen zwischen dem Erlösungsplan und den Festen. Und so wird geschlussfolgert, auch Christus wird dann wiederkommen während dem Fest der Posaunen. Das ist die zweite Prämisse. Und das ist überzeugend für viele Leute, die dann sagen, okay, Jesus wird wahrscheinlich wiederkommen. Das ist jetzt gegenwärtig, 2025. Warum? Also es hat eine Riesenwelle losgeschlagen, weil es, und das ist meine Ansicht, weil es einen Nerv von uns trifft, ein Bedürfnis und eine Sehnsucht von uns trifft. Das ist in der Geschichte dieser Welt natürlich nicht neu. Allein schon seit der Jahrtausendwende haben wir zwei Beispiele dafür, mit 2000, 2012, jetzt auch 2023. Und dazwischen gab es sicherlich etliche Beispiele, wo Leute die Wiederkunft Jesu vorhergesagt haben, das aber nicht so viel Leute erreicht hat. In der Geschichte gibt es etliche solcher Beispiele, in denen Menschen vorhergesagt haben, dass Jesus bald wiederkommt. Ein ganz prägnantes Beispiel, das mir in Erinnerung läuft, in Erinnerung kommt, ist eines aus dem 19. Jahrhundert. Jetzt ist Geschichtsstunde angesagt. Ja, kurzer Umriss. Ja, ich werde es so grob zusammenfassen. Ungefähr um 1830 macht sich ein junger Mann auf den Weg und studiert das Wort Gottes. Zuvor war er lange Zeit skeptisch, was den Glauben angeht. Aber er lässt sich für das Wort Gottes begeistern. Und er fängt an, in der Bibel zu lesen und er ist begeistert über das, was er in der Bibel vorfindet. Sein Name ist William Miller. William Miller ist ein junger Mann, energisch, dynamisch, begeistert für Gott beim Lesen der Bibel. Und während er also seine Bibel studiert, fällt ihm eine Textstelle im Alten Testament auf. Die Textstelle findet sich in dem Buch Daniel in Kapitel 8 und darin Vers 14. Dort heißt es, bis auf 2300 Abende und Morgende, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden oder gerechtfertigt werden, je nach Bibelübersetzung. William Miller stolpert über diese Textpassage und denkt sich, okay, hier ist eine Zahl genannt und hier ist ein Ereignis genannt, nämlich das Heiligtum wird wieder gereinigt werden. Und er kommt in seinem Kopf zu der Schlussfolgerung, dass diese Erde hier das Heiligtum ist. Und wenn das hier die Erde ist und sie wieder gerechtfertigt wird, dann meint er, das muss die Wiederkunft Jesu sein. Aber er ist noch zögerlich. Er will noch nicht darüber predigen, sondern er macht einen Pakt mit Gott und sagt, Gott, wenn du möchtest, dass ich diese Botschaft teile, dann schick mir eine Einladung. Und dann wartet er. Ich weiß nicht mehr genau, ob es Wochen oder Monate waren oder ob der Junge, der dann kam, ein paar Minuten später an der Tür geklopft hatte. Jedenfalls meldet sich ein Junge an der Tür und klopft. Und der Junge schildert ihm, dass er jetzt seit ein paar Stunden unterwegs ist und dass sein Vater ihm den Auftrag gegeben hatte, Bruder Miller aufzusuchen, um ihn zu bitten, am nächsten Sonntag im Gottesdienst eine Predigt zu halten. Und nachdem er dieses Gebet gesprochen hatte, kam der kleine Junge und klopfte an der Tür. Und das war so der Moment für William Miller, bei dem er meinte, ich muss darüber predigen. Er fängt an zu predigen, die Leute hören diese Botschaft und sie werden begeistert. Und sie verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Man geht davon aus, Schätzungen zufolge, dass die zweite Erweckungsbewegung in Amerika, zu der die Milleriten gehörten, so einen Umfang von um die 100.000 Menschen hatte. Und das in einer Zeit ohne Social Media, ohne Internet, ohne Radio, ohne Telefon. Das hat enorm viele Wellen geschlagen. Und die Leute haben sich enorm darauf vorbereitet. Weil mit der Wiederkunft Jesu machst du ja keine Witze. Und du bist ernstlich dabei. Es gab etliche Leute, die sich auch in der Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu von all ihrem Gut getrennt haben, das sie hatten. Autos, Häuser, alles verkauft. Investiert in die Verbreitung dieser wunderbaren Nachricht. Die Vorfreude war enorm. Und dann kam dieser Tag immer näher. Am Anfang hieß es noch, es müsste wahrscheinlich März sein. März 43 haben sie sich verrechnet, scheinbar. Ja. Und dann wurde es Herbst und dann wurde es doch ein Jahr später, weil es gab ja in der Geschichte kein Jahr Null. Ja, um das ein bisschen aufzuklären, müssten wir da in Kapitel 8 und 9 nochmal detailliert studieren. Das braucht ein bisschen mehr Zeit. Jedenfalls kommt dieser 22. Oktober 1844. Er kommt und er geht und hinterlässt enormen Schaden. Weil von den 100.000 Leuten, die während dieser Bewegung dabei waren, gepredigt haben, begeistert waren, haben viele im Anschluss den Glauben an Jesus verlassen. Weil die Enttäuschung so groß war. Und das ist eine Kehrseite, derer wir uns heute bewusst sein müssen. Dass jedes Mal, wenn irgendjemand auftritt und eine Botschaft der Wiederkunft Jesu predigt, mit einem genauen Zeitdatum, alle unsere Alarmglocken klingeln müssen. Alle Alarmglocken müssen klingeln. Und da haben wir zwei Bibeltextstellen, die uns davon überzeugen müssten. Der erste steht in 1. Thessalonicher 5, in den ersten vier, fünf Versen. Und der zweite in der Apostelgeschichte, ich glaube in Kapitel 1, Vers 7 und in Vers 8, bei dem Jesus sagt, niemand kennt die Stunde, den Tag oder die Stunde. Allein das muss uns deutlich machen, dass die Absicht Jesu ist, dass wir es nicht wissen. Und für mich ein Vergleich, den ich mit euch ziehen möchte, ist der, bei all dem Leben, das wir bisher schon erlebt haben, mit all den Herausforderungen und Problemen, denen wir begegnet sind, bei all dem Schmerz, den wir erlebt haben, stell dir vor, Gott hätte dir das alles vorher gesagt, was da auf dich wartet. Wärst du diesen Weg gegangen? Hättest du im Vorfeld, wenn du das alles wüsstest, hättest du gesagt, ja okay, da geht, das mache ich. Bei der Wiederkunft Jesu verhält es sich für mich sehr ähnlich. Wenn Jesus uns sagt, liebe Leute, ich komme im Jahr 2000 XY wieder, was werden die Leute im ersten Jahrtausend denken, im ersten Jahrhundert? Welche Schlussfolgerung sollen die Jünger Jesu für sich selber ziehen, wenn sie von Jesus erfahren, dann und dann komme ich wieder und das ist Dutzende von Generationen weit weg? Hätten sie das Evangelium gleichermaßen verkündigt? Man weiß es nicht. Ich bin aber der Auffassung, dass Jesus sich was dabei gedacht hat, als er seinen Jüngern kein Datum genannt hat. Was sollen wir jetzt machen? Hören wir auf, an die Wiederkunft Jesu zu glauben, weil wir sie nicht berechnen können? Nein. Zum einen müssen wir zwei wesentliche Unterschiede machen. Wir haben beide was mit einem englischen Ausdruck zu tun, den ich noch nicht so gut übersetzen kann. Das eine ist Hard Time Setting and Soft Time Setting. Was ist damit gemeint? Hard Time Setting bedeutet letztlich, ich gebe ein ganz genaues Datum an. Wie bei den Milleriten, der 22. Oktober, wie eine Pinnnadel genau in der Zeit vorhersagen soll, wann Jesus kommt, ist das sehr hart datiert. Eine harte Zeitsetzung. Eine genaue Zeitsetzung. eine weiche, eine softe Zeitsetzung würde so etwas beschreiben wie: Jesus kommt zwischen 2027 und 2031 wieder. Das ist ja kein genaues Datum. Das ist weder Tag noch Stunde. Ihr merkt, es gibt einen Unterschied zwischen harter, also genauer Zeitsetzung und weicher Zeitsetzung. Aber ich glaube, wir müssen bei beidem sehr vorsichtig sein. Bei beidem müssen wir sehr vorsichtig sein. Das, was wir jetzt gesehen haben, mit dem Phänomen vom 23. September und dieser angeblichen Prophezeiung, ist, dass wir jetzt in einer sehr spannenden Zeit leben. Wir haben es mit politischen Themen zu tun, die wirklich, lass uns mal spannend sind, sagen. Zum anderen haben wir es mit 2000 Jahren nach Christus zu tun. Und jetzt gäbe es sehr, sehr viel Raum für Spekulationen. Wie zum Beispiel, wer von euch könnte jetzt datieren, wann Jesus getauft wurde? Ja. Jesus müsste so um die 2027 getauft worden sein. Ungefähr. Weil wir ja wissen, dass er, also aufgrund der Prophezeiung der 70 Wochen in Daniel Kapitel 9, könnte man auf die Schlussfolgerung kommen, Jesus ist, hat sich 27 nach Christus taufen lassen. Das ist jetzt 2000 Jahre her. Das heißt, Jesus kommt wieder. Ungefähr dann und dann, weil da hat er sich ja taufen lassen. Wann war Jesus am Kreuz? Ja, so um 31 nach Christus. Wann wurde Stephanus gesteinigt? Wann haben die Jünger Abendmahl gefeiert? Wann ist Jesus übers Wasser gelaufen? Wann hat er das Brot vermehrt? Und für alles könnten Leute eine Argumentation aufbauen zur Berechnung irgendeines Datums. Aber liebe Brüder und Schwestern, wir müssen an den Früchten erkennen, wohin führt das Ganze. Und wenn ich mich im Internet so ein bisschen umschaue, wie der Glaube Jesu jetzt gespottet wird von etlichen Seiten, über die Enttäuschung darüber, dass eine Vorhersage nicht eingetroffen ist, die wir so in der Bibel von Jesus nicht bekommen haben, dann müssen wir einfach vorsichtig sein. Worauf bezieht sich jetzt unser Glaube? Ist unser Glaube ein Endzeitglaube? Ist unser Glaube einer, der im Schwerpunkt verkündigt, wann Jesus wiederkommt? Oder steht im Zentrum unseres Glaubens das Evangelium eines Erlösers, der für die Vergebung, also zur Vergebung der Menschheit, sein Blut vergoss? Und diesen Schwerpunkt dürfen wir, egal was um uns herum passiert, nicht verlieren. Das Evangelium ist ja nicht, Jesus kommt wieder, das gehört dazu, aber das Zentrum ist, wer kommt denn da wieder? Dein und mein Heiland, unser Freund, unser Erlöser. Und jetzt ist es so, dass unser Jesus uns auch ganz klar sagt, worauf wir unser Augenmerk richten sollen. Ihr werdet die Textpassage in Matthäus Kapitel 6 kennen. In Matthäus Kapitel 6, Abvers 19 sagt Jesus, warum wir uns keine Sorgen machen sollen. Macht euch keine Sorgen vor diesem und jenem, was ihr essen werdet, was ihr trinken werdet. Macht euch keine Sorgen. Sorgen sind letztlich doch ein Teil unseres Lebens. Und gerade wenn es um Endzeit geht, wenn es auch in der Politik, in unserem Leben, in der Natur so viel Chaos gibt, so viel Grund des Leides, kann es sein, dass sich unser Augenmerk verschiebt und wir nicht mehr von der Liebe Christi geprägt sind, sondern von der Angst, die um uns herum da ist und sich aber auch in uns widerspiegelt. Deswegen sagt Jesus in Matthäus Kapitel 6, Abvers 31, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst Sorge tragen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Wir können festhalten, tatsächlich, jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das stimmt. Jesus trifft hier tatsächlich den Nagel auf den Kopf, aber er fordert uns tatsächlich auf, wir sollen uns nicht sorgen. Stattdessen sollen wir nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Das tun wir natürlich, wenn die Sehnsucht nach Jesus in unserem Herzen ist und die Sehnsucht nach der Wiederkunft da ist. Aber das Augenmerk, wir haben es nicht in der Hand, zu wissen, wann Jesus in den Wolken erscheint. Was im 1. Thessalonicher Kapitel 5 angedeutet wird, ist, dass die Wiederkunft Jesu wie Geburtswehen sein wird. Und auch wenn wir nicht wissen, wann genau der Tag ist, so spüren wir, dass die Wiederkunft immer näher rückt, indem die Endzeichen in Matthäus 24 immer frequentierter und immer intensiver auftauchen. Aber die Spannung danach, wann ist der Tag, die Spannung bleibt. Diese Spannung werden wir nicht ganz auflösen. Und unser Glaube ist in die Verheißungen Gottes, in denen ist er verankert. Was hat Gott uns versprochen? Wenn also in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren weitere Propheten wieder aufstehen, Daten errechnen, dann wird das sehr, sehr schwierig. Zum einen, weil es vielleicht immer wieder Leute geben wird, deren Angst und Sorge dadurch ausgenutzt wird, die das gerne hören würden, die gerne eine Lösung für ihre Spannung finden würden. Aber diese Spannung wird erstmal bleiben, bis der Herr in den Wolken des Himmels kommt. Bis dahin wird diese Spannung in uns sein. Ich möchte einen Gedanken mit euch teilen, der mir in diesem Kontext sehr, sehr wichtig ist. Wir haben über die Milleriten gesprochen, wir haben über die Leute gesprochen, die auch am 22. Oktober 1844 auf Jesus gewartet haben und bitterlich enttäuscht wurden, weil er nicht kam. Aus dieser Gruppierung von diesen 100.000 Leuten, schätzungsweise mal, ne, haben wahrscheinlich vielleicht so 98% den Glauben verloren. Sind nicht mehr in die Kirche gegangen, haben mit Glauben nichts mehr zu tun gehabt. Von den übrig gebliebenen, die mit dem Wort Gottes gerungen haben, gab es zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat für sich die Schlussfolgerung gezogen, in der Bibel ist so viel Information drin, ne? Wir haben wahrscheinlich einfach nur das falsche Datum errechnet. Wir müssen weiterrechnen. Und dann wurde ein neues Datum bekannt gegeben, Jesus kam nicht, dann kam wieder ein neues Datum, das errechnet wurde, weil die Bibel in ihrer Fülle natürlich viel Potenzial für Spekulationen lassen könnte. Und diese Leute lebten von Enttäuschung zu Enttäuschung zu Enttäuschung. Eine andere Gruppe, die dasselbe durchlebt hat, meinte für sich, das in Daniel 8 steht doch drin, das ist doch da. Und Kapitel 9, das ist doch stimmig, das Datum scheint korrekt zu sein. Aber was ist, wenn die Erde nicht das Heiligtum ist? Worum geht es dann? Und dann ging es für diese Leute darum, weiter zu lernen, weiter in der Bibel zu forschen. Und dann eröffnete sich folgender Gedanke. Es gab nicht nur hier auf dieser Erde ein Heiligtum, sondern eigentlich gibt es im Himmel ein Heiligtum. So wie wir es auch im Hebräerbrief geschildert bekommen. Und mit diesem Gedanken sind wir im Adventismus drin. Weil aus diesen Leuten, die gesagt haben, das Datum ist richtig, aber wir haben scheinbar nicht verstanden, worum es in Daniel 8, Vers 14 geht, die dann weiter studiert haben und weiter geforscht haben. Aus denen ist dann 1863, gefühlt 20 Jahre später, die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten geworden. Im Englischen, the Seventh-day Adventist Church. Auch heute, ne? Wenn man zurückblickt, gibt es kein Szenario, in dem man sagen könnte, ja, die haben doch irgendwie richtig gelegen, als sie die Wiederkunft Jesu berechnet haben. Nee, das ist falsch. Und deswegen glaubt uns, wenn wir sagen, man kann das Datum nicht berechnen. Man spricht dann irgendwie aus eigener Erfahrung, aus der Geschichte. Es geht, sowas geht nicht und es führt nicht zu irgendetwas Gutem. Es führt eigentlich nur zur Enttäuschung. Es sei denn, Gott nutzt diese Enttäuschung, um uns mehr zum Studium des Wortes Gottes zu bewegen. Und jetzt ist es so, dass vielleicht auch Adventisten nicht in allen ihren Positionen immer richtig liegen müssen. Wir müssen selber studieren. Was ist die Position der Bibel? Und diese Arbeit wird euch niemand abnehmen können. Wir bleiben selber Studenten des Wortes Gottes. Ich glaube, dass Gott etwas ganz Besonderes mit jedem Einzelnen von uns vorhat. Und wenn wir aber jedes Mal Leuten Aufmerksamkeit schenken, die immer wieder neue Daten errechnen, begeben wir uns in eine Falle, aus der wir wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Deshalb lasst uns aufmerksam sein. Lasst uns unseren Herrn Jesus emporhalten. Lasst uns das Evangelium predigen. Lasst uns hoffnungsvoll auf die Wiederkunft Jesus sein, ohne ein Datum wissen zu müssen, weil wir der Überzeugung sind, Gott hat alle Verheißungen gehalten. Alle Prophetien der Bibel sind erfüllt. Alle Zeitweissagungen, die die Bibel nennt, sind Vergangenheit. Das Einzige, was laut Bibel aussteht, ist die Wiederkunft Jesu. Und wenn sich alles erfüllt hat, was Jesus uns gegeben hat, warum sollte er den Rest nicht auch erfüllen? So wie Jesus in Johannes 14, Vers 29 sagt, denn nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich glaube nicht, dass wir 100 Jahre warten werden, bis Jesus kommt. Ich weiß aber auch nicht, ob es nächste Woche ist. Ich kann euch da kein Datum nennen. Aber ich bin auch kein Freund davon, das in die Ewigkeit hinauszuschieben. Deswegen lasst uns wachsam sein. Lasst uns die Aufforderung Jesu ernst nehmen, nach dem Reich Gottes zu trachten und nach seiner Gerechtigkeit hier in diesem Leben. Mit den Menschen, die uns begegnen. Lasst uns den Leuten erzählen, dass es schon Fallbeispiele in der Geschichte gibt, bei denen Zeitberechnungen, ob sie jetzt genau oder weich sind, nie zu einem guten Ende führen. Und dann werden wir wahrscheinlich erleben, dass auch unser Glaube wächst. Wenn wir sehen, dass Menschen sich, ohne ein Datum zu wissen, durch Gottes Wort weiterentwickeln, in ihrem Leben weiter vorankommen, weil der Geist Gottes an ihren Herzen wirkt und sie begleitet. Ich wünsche uns dabei allen Gottes reichen Segen. Lasst uns beten.